Was war das für ein Ostermorgen für die Maria Magdalena? Was für ein Weinen war das, dass diese Frau am Ostersonntagmorgen so gefangen nimmt? In diesem kurzen Text bei Johannes wird das Weinen der Maria dreimal genannt. Sie steht da und weint. Sie muss von diesem Weinen total ergriffen gewesen sein. Durch und durch muss dieses Weinen sie erfasst haben, so dass sie sich auf nichts mehr konzentrieren kann, als auf diesen einen Schmerz. Und dann stehen da zwei Engel vor ihr und deren erste Frage ist: Was weinst du? Dann steht Jesus hinter ihr und seine erste Frage ist: Was weinst du? Wie muss diese Maria geweint haben? Sie war am Kreuzigungstag noch extra lange geblieben, um genau zu sehen, wo sie ihn hinlegen, wo sie ihn begraben. Sie hat extra noch Salben und Öle gekauft, damit sie seinen Leichnam einbalsamieren könnte. Und jetzt diese schreckliche Entdeckung für sie: Er war nicht da. Was muss das für ein Weinen gewesen sein für diese Frau? Was für eine Trauer, was für eine Ratlosigkeit, dass der Mensch, den sie über alles liebte, der ihr ganzes Leben verändert hat, nicht mehr aufzufinden war, nicht mehr greifbar war. Sie konnte nichts mehr für ihn tun. Sie war ja eigentlich nicht allein unterwegs. Die Jünger waren ja auch da. Die Jünger haben ja auch ins Grab hineingeschaut. Die Jünger hatten sich ja auch aufgemacht und wollten gucken, wo ist ihr Jesus? Und der Text sagt uns, die haben sich vom Grab verabschiedet. Da gab es keine Hoffnung für sie. Die haben das Grab verlassen, sie sind zurückgegangen in die Stadt und sie konnten das Weinen der Maria nicht stoppen. Sie konnten Maria nicht trösten. Diese kleine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern konnte sich gegenseitig gerade nicht mehr helfen. Alle waren so selber beschäftigt mit dem, was passiert war. Keiner konnte es wirklich fassen, keiner konnte es nachvollziehen. Es waren keine Worte des Trostes füreinander. Maria bleibt allein zurück und das Weinen hat sie komplett erfasst. Dabei steht doch die Maria umgeben von der unsichtbaren Welt am Grab. Die Engel vor ihr, der eine sitzt zum Kopfende, der andere sitzt zum Fußende, wo der Leichnam Jesu war. Und der andere, der Christus, der steht hinter ihr. Aber sie schaut in die Leere, sie schaut in die Hoffnungslosigkeit und sie hat nur eins. In dieser unsichtbaren Gemeinschaft kennt sie eins und das ist die Trauer, die Endlichkeit, das Weinen. Und wir merken bei der Beschreibung beim Johannes, da ist dieser Szene am Grab jeder Zauber genommen. Nüchterner kann man eine Totenauferstehung nicht beschreiben. Sachlicher kann man eigentlich nicht formulieren, was da Großes passiert ist, dass der Tote nicht mehr tot war. Alles wird hier beim Johannes ganz minimal reduziert, konzentriert irgendwie versucht zu formulieren. Das war unfassbar. Wie soll man das in Worte gestalten? Eine völlige Konzentration auf das absolut Wesentliche. Und wir merken jetzt beim Johannes, dass trotzdem sie alleine am Grab war, wir als Leser in eine Gesprächssituation hineingenommen werden. Das sind eben, wie gesagt, diese zwei Engel, die am Kopf- und Fußende dieser Grabstelle waren, die wohl die Totenwache übernommen hatten, die sie weinen hören die sie wahrnehmen. Und Maria kann auf das, was diese Engel zu ihr sagen, warum weinst du, kann sie gar nicht in entsprechender Art und Weise antworten. Sie ist so in ihrer Welt gefangen, so in ihrer Welt drin, dass sie nur wie automatisiert ihre völlige Ratlosigkeit wiedergibt. Ihr habt ihn weggenommen. Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie kann sich auf diese Situation, die sie vorfindet, gar nicht einlassen, weil sie mit etwas völlig anderem gerechnet hat. Wohin jetzt mit dem Salböl? Wohin jetzt mit dem, was sie vorhatte, mit der Haltung, mit der Einstellung, wie sie ihrem Herrn begegnen wollte? Wohin jetzt damit? Und sie sagt zu diesen zwei Engeln, sie haben den Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Also wir merken, wie verzweifelt diese Maria in ihrer Not mit diesen zwei Engeln spricht. Sie redet mit diesen zwei Engeln, als wäre es ihr Herr. Dabei sind doch die Engel Gottes bei ihrem Herrn. Sie wäre die einzige oder eine von denen, die eben die Versorgung für diesen Leib Jesu übernehmen müsste. Dabei haben doch die Engel bereitgestanden im Tod, wie in der Auferstehung. Wir merken, diese Engel, die der Maria begegnen, die haben keine Verlustgedanken wie Maria selbst. Diese Engel haben keine Trauer. Diese Engel haben keine Tränen. Diese Engel vermissen den Leib Jesu nicht. Sie beklagen seine Abwesenheit nicht. In anderen Übersetzungen oder Überlieferungen, in anderen Evangelien heißt es dann, dass die Engel die Jünger ermutigen, an das zu denken, was verheißen gewesen ist. Aber Maria wird hier bei Johannes nicht ermutigt, an Verheißungen zu denken. Und wie die Engel vor ihr stehen, so steht Jesus selbst hinter ihr. Sie erkennt ihn nicht. Wie ich es vorhin auch gesagt habe, so oft in der Auferstehungsgeschichte erkennen die Menschen nicht, dass es Jesus ist, der ihnen begegnet. Und selbst Jesus spricht sie an auf ihre Traurigkeit. Und Maria antwortet Jesus in der gleichen Weise, wie sie den Engeln antwortet. Sie sagt, sie haben ihn weggetan. Hast du ihn? Sie denkt ja, er ist der Gärtner. Hast du ihn weggetan? Sag mir, wo hast du ihn hingelegt? Wo finde ich denn meinen Herrn? Wo kann ich ihm begegnen? Wo kann ich das abrufen, was ich in der Vergangenheit mit ihm erlebt habe? Wo finde ich die Kraft seiner Lehre, die Kraft seiner Wunder, die Kraft seiner Führung, die Fürsorge, die Leitung, die er angeboten hat, dem ich doch so gerne gefolgt bin? Wo ist das zu finden? Maria Magdalena ist die Jüngerin, von der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat. Eine Frau, die mit der unsichtbaren Welt verknüpft, verbunden, verwoben, abhängig war, getrieben war vom Unsichtbaren. Eine Frau, die belastet war von Zwischenwelten, von Wesen, die nicht im Tod und nicht im Leben waren. Jesus hat diese Frau damals befreit. Er hat sie gelöst von der Beengung, von der Belastung, von der Bindung des Teufels. Und diese Frau, die sozusagen eine Möglichkeit hatte, in die Zwischensphärische zu blicken, die ein Faible dafür hatte, eine Ebene, ein Gespür dafür hatte, das wahrzunehmen, was zwischen Himmel und Erde ist, da würden wir doch als Leser jetzt denken, jetzt geht diese alte Tür wieder auf. Die muss doch jetzt die Engel sehen. Jetzt, wo sie doch weiß, wie das ist mit den Zwischenwelten. Die muss doch diesen unsichtbaren Christus, der ihr wie der Gärtner vorkommt, sie muss doch das spüren und sehen als diejenige, die dafür in der Vergangenheit bekannt war. Die Frau, die das lesen kann, was das sichtbare Auge eben nicht sieht. Und wie leicht wäre es für uns dann zu sagen, ja, die Frau, die für das Unsichtbare immer empfänglich war, die spinnt jetzt hier. Ja? Die sieht jetzt wieder was, was sie früher schon mal gesehen hat. Aber interessanterweise sagt uns Johannes, sie hat diese Begabung oder diese Befähigung oder diese Türe in ihrem Leben, in ihrer Seele, die ist zu. Das, was an Belegung da gewesen ist in der Vergangenheit, das hat Jesus völlig geheilt. Und deswegen finde ich das so eine starke Aussage, dass uns der Johannes sagt, sie erkennt die Engelwesen nicht als Engelwesen. Sie erkennt Jesus nicht als den Auferstandenen. Sie ist ganz im Jetzt, ganz im Hier, ganz in der Realität. Man kann nicht irgendwas hineindichten, dass Maria eine Illusion hätte oder in irgendeiner Weise in die unsichtbare Welt hineinschauen würde, um irgendetwas für sich herauszuerkennen. Nee, diese alte Maria Magdalena, die sehen wir hier nicht. Sie war völlig geheilt. Sie war eine Nachfolgerin, eine Jüngerin von Jesus. Die Beziehung zu Jesus hat sie ganz frei gemacht. Und obwohl sie ein Gotteskind war und obwohl sie ganz frei gewesen war, kommt sie jetzt in diese unfassbare Trauer hinein. Vielleicht gerade auch deswegen, weil sie so viel Liebe für Jesus hat, hat sie diese unfassbare Traurigkeit, dass er nicht mehr da ist. Ja, die Maria, die ist nicht berührt von dem, was im Grab ist. Sie ist auch nicht berührt von dem, was sie hört bei den Engeln und bei Jesus. Sie ist nicht ansprechbar. Sie kann auf das, was die Engel und was Jesus sagt, nicht eingehen. Was passiert aber an diesem Ostermorgen bei der Maria? In dem Moment, als Jesus ihren Namen nennt, da ändert sich etwas ganz Grundlegendes. Die Maria, die haut's wie aus den Socken in dem Moment, als Jesus zu ihr sagt, Maria. In dem Moment, alles andere, Jesus hat ja vorher schon Worte gehabt. Sie hat ihn nicht an seinen Worten erkannt, sondern in dem Moment, als sie genannt wird, da wacht sie auf, da wird sie lebendig, da gehen irgendwie alle Lichter bei ihr an. Und es ist der Moment, der ganz gewaltig in ihr wirkt. Ich möchte gern aus Jesaja 43, Vers 1 lesen. Da sagt Gott, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich werde vor dir herziehen. Ich werde das Höckrige eben machen. Eherne Pforten werde ich zerbrechen. Und eiserne Riegel werde ich zerschlagen. Ich werde dir verborgene Schätze und versteckte Reichtümer geben. Warum? Damit du weißt, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat. Ich rief dich bei deinem Namen und ich gab dir Geschenke und du hast mich nicht gekannt. Ich gürte dich. Ich bin der, der das Licht bildet und die Finsternis schafft. Ich mache Frieden. Ich, der Herr, wirke alles. Das ist Jesaja 43 und 45. Der dich bei deinem Namen ruft, der dich auserwählt hat, der alle Riegel zerbricht, alle Bindungen löst und dir Schätze des Himmels gibt. Genau das trifft auf Maria zu. Sie war gebunden, sie war zerbrochen, sie war zerschlagen. Und dann der ewige Lebendige ruft ihren Namen. Wenn wir von Gott beim Namen genannt werden, dann gehen einfach alle Lichter an. Es ist so. Dann gehen alle Lichter in uns an. Dann gibt's keine Diskussion mehr. Wenn Gott uns beim Namen anspricht, wenn Gott uns bewegt mit seinem Heiligen Geist, dann wird nichts in Frage gestellt. Dann gibt's keinen Zweifel, da gibt's keinen Hauch von Unklarheit. Es gibt keinen Gedanken von Unsicherheit. Diese Worte Gottes, die gehen durch und durch und durch und die sind nicht gebunden an Zeit und Raum, sondern sie sind ewig, sie sind lebendig, sie sind kraftvoll, sie sind voller Leben, voller Stärke, voller Halt, voller Freude, voller Mut. Wir wollen nicht anders. Gottes Wort, wenn das uns berührt, bewegt und packt, dann sind wir auf einer geistlichen Überholspur. Himmlische Autobahn oder was auch immer, ja? Dann sind wir ergriffen. Dann kommt das, dann erleben wir eine Klarheit, wie wir sie sonst nicht im Leben haben. Wir fühlen uns imstande, an dieser Wahrheit, die uns Gott entgegenbringt mit seinem Reden, dass wir über Mauern springen könnten, so wie es tatsächlich im Neuen Testament mal heißt. Deswegen ist es so eine gewaltige Aussage, wenn Gott beim Namen ruft, keiner, der von Gott so persönlich angesprochen wurde, hatte jemals auch nur einen Zweifel daran, dass Gott sich irren könnte. Die Wege waren immer schwierig. Es war nie leicht, den Worten Gottes zu folgen. Aber keiner von denen, die angesprochen wurden von Gott, die haben gesagt, nee, gerade nicht. War es der Abraham? Isaak, Jakob. Der Josef, der Samuel ganz wortwörtlich, hier bin ich, Herr, sende mich. Ansprache Gottes, wer beim Namen gerufen wird bei Gott, wer von Gott angesprochen wird, von seinem Heiligen Geist erreicht wird, der kann und der will. Und etwas in ihm bringt ihn dazu, Ja zu sagen. Und deswegen steht die Maria Magdalena da, obwohl Jesus schon vorher mit ihr geredet hat und sie nichts erkennen konnte. Merkt sie jetzt doch, ich bin bei dem Namen gerufen von Jesus. Ich bin sein, ich gehöre ihm. Da kommt diese Kraft Gottes, die schon im Alten Testament so ganz klar kommt. Ich helfe dir, ich gebe dir, ich zerbreche, was in dir ist. Ich fülle dich mit meinem Heiligen Geist, ich bin da. Das war eine ewige Aussage, die zutiefst innen drin angedockt ist. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere hier Worte Gottes in sich hat, wo er meint, ah ja, das war schon vor ein paar Jahren oder vielleicht vor ein paar Jahrzehnten, da war ich mal berührt gewesen und ja, wo ist das eigentlich hin? Es war jetzt gestern erst, da hat mir jemand erzählt, ja, ich war am Donnerstag bei einer Fußwaschung und es war ja so da-da-da-dam und wurde so erzählt und dann sagte die Person beiläufig eine Bibelstelle, wo ich gewusst habe, das ist die Bibelstelle, mit der hat Gott mich berufen in den vollzeitlichen Dienst. Und es war, als wär ich wieder in diesem Moment drin, als Gott zu mir geredet hat. Gottes Worte sind ewig. Sie werden nicht weniger, sie werden nicht alt, sie werden nicht gebrechlich. Nee, sind Leben. Sie sind Leben. Und da ist immer Kraft. Deswegen, das ist Ostern. Ostern heißt, Gott spricht zu uns. Er, der Auferstandene, hat Worte des ewigen Lebens. Und sie sind unsere Freude und unsere Kraft. Und deswegen, die Maria Magdalena am Grab, sie muss nicht einen toten Leib suchen, den sie pflegen muss, den sie beweinen kann, an den sie sich erinnern kann. Sie muss nicht in die Vergangenheit gehen, sie muss nicht das Vergangene suchen. Sondern sie merkt, ach jetzt hier, heute ist Kraft da, Leben da, weil hinter mir steht der, der das Leben ist. Und sie ist auch nicht alleine. Obwohl es hier heißt, sie steht allein am Grab, die Jünger sind weggegangen. Nee, sie ist umgeben von den Engeln Gottes und von Christus selbst. Sie muss nicht alleine suchen. Sie muss nicht alleine Erfahrungen im Leben machen. Sie ist in eine ewige Gemeinschaft hineingebunden. Und was aus dieser Ostergeschichte als ganz besonders hervorkommt, ist das, was Jesus dann ihr, nachdem sie das geschnallt hat und alle Lichter angegangen sind, was Jesus ihr dann sagt. Er macht sie zur ersten Predigerin der Gemeinde. Geh hin, sag deinen Brüdern oder meinen Brüdern, dass ich zum Vater gehe. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Geh hin. Maria bekommt einen Sendungsauftrag, die Gemeinde zu unterrichten, die Gemeinde zu lehren, frohe Botschaft in die Gemeinde hineinzutragen. Jesus ermutigt sie. Geh in die Gemeinde hinein und bring diese Botschaft mit. Zukunftsbotschaft. Hoffnungsbotschaft. Glaubensbotschaft. All das kommt von dieser Frau, die von Jesus am Grab beauftragt wird. Und gleichzeitig sagt er ihr, fass mich nicht an. Rühr mich nicht an. Wenn man das übersetzt, dann heißt es, halte mich nicht fest. Lass mich gehen, lass mich los. Diese Freude, Jesus wiederzusehen und ihn, und so nennt sie ihn ja auch direkt, Rabuni, ihn als den anzuerkennen, den er war, bevor er gestorben ist, sagt er, der bin ich nicht mehr. Nimm mich nicht zurück in diese alte Erfahrung, nimm mich nicht zurück in dein altes Denken. Nein, ich gehe zum Vater, ich gehe zu Gott. Das ist jetzt der neue Abschnitt und nimm diese Botschaft mit, nimm mich nicht mit in dein Leben, das gewesen ist, sondern lass mich los, lass mich gehen, halt mich nicht fest, damit ich zum Vater in den Himmel zurückgehen kann. Das ist auch die Osterbotschaft, die an Maria gegeben wird. Zieh den Auferstandenen nicht in dieses alte Leben zurück hinein. Benutze den auferstandenen Christus nicht, um dein altes Leben zu pflastern mit irgendwelchen Goldsteinchen, die dir gefallen haben, sondern lass dich ein auf die Wege, die Gott hat für die Zukunft. Ich gehe zum Vater. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Nimm diese Botschaft mit und sei Verkündiger für die Gemeinde, für die Gläubigen. Die Maria, die wird nicht nach Jerusalem hineingeschickt, um dort irgendwie auf dem Marktplatz rumzuschreien, sondern sie wird hineingeschickt in die Gemeinde. Als Predigerin, als Botschafterin, als Ermutigerin. Und genau das tut sie. Der Ostermorgen, der für die Maria mit Alleinsein und mit Trauer und Weinen beginnt, der sie zutiefst bewegt, wo banale Gespräche stattfinden, wo habt ihr ihn hingelegt und wie kann ich ihn finden und sag's mir doch, ganz banale, oberflächliche, zweckmäßige, eintönige Gespräche stattfinden, ändert sich völlig, als Maria bei ihrem Namen genannt wird, vom Ewigen, vom Lebendigen. Wir werden von dem angesprochen und von dem beim Namen gerufen, der in alle Ewigkeit ist, der war und der ist und der kommt. Und wenn der unseren Namen kennt, Leute, dann sind wir Himmelsbürger. Dann gehören wir zur Ewigkeit. Dann kann uns nichts mehr aus seiner Hand reißen, weil er mit seinem Blut unseren Namen ins Buch des Lebens geschrieben hat. Wenn wir mit Namen bei ihm genannt sind, dann haben wir Heimat. Aber dann haben wir auch einen Auftrag. Dann werden wir gesandt zu unseren Geschwistern, zu sagen, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit dieser Botschaft wünsche ich uns ein gesegnetes Osterfest. Ich möchte gern beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dieses große Fest, das wir heute feiern dürfen, dass du den Sohn nicht im Grab gelassen hast, sondern dass er auferstanden ist, dass er Tod und Hölle und Sünde besiegt hat und uns ewiges Leben schenkt. Lass uns dieses immer wieder neu verstehen, aufnehmen, spüren. Lass uns offen sein für deinen Heiligen Geist, uns anzusprechen aus dieser Ewigkeitsperspektive, wie Maria angesprochen wurde. Segne du uns an diesem heutigen Tag. Amen.